herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, ich grüße euch ganz herzlich, bring Grüße mit aus Erdhausen, nehme auch welche mit. Gut. Schön. Mach ich gerne. Ja, ihr habt ja eine spannende Zeit im Moment, ne? Ich weiß keine Details, aber irgendwie fühle ich so ein bisschen durch die Ritzen, war ja auch bei der Verabschiedung von Edgar da. Also manche Sache, die er jetzt anpackt, manche auch grundlegende Veränderungen und ja, damit auch natürlich manche Herausforderungen, Spannung. Und die Frage, was ist wirklich entscheidend? Was sind wir als Gemeinde? Welche Potenziale haben wir? Nicht nur menschlich, vor allen Dingen geistlich. Also das sind so Fragen, die, glaube ich, aufbrechen in so einer Zeit. Man wird dann ganz automatisch mit konfrontiert. Und ich freue mich, dass wir dieses Lied gesungen haben. Ich kannte es gar nicht, werde ich mir gleich zu eigen machen, wenn ich wieder nach Hause komme, von Manfred Siebald. Diese hohe Bedeutung, die das Wort auch hat, auch in solchen Prozessen. Und ich möchte uns gerne einen Text vorstellen aus dem Epheserbrief, wo Paulus vor allem, was er der Gemeinde sagt, wie sie handeln soll, was sie machen soll, was sie tun soll, zunächst mal vor Augen stellt, wer sie ist. Ist ja immer wieder so bei Paulus. Wenn man das mal aufmerksam beobachtet, er wird nie einfach sagen, tut dies und tut das oder ihr habt diesen und jenen Mangel und deswegen müsst ihr euch jetzt anstrengen oder dieses und jenes, das müsst ihr so und so machen. Sondern Paulus kommt immer von dem her, was wir als Gemeinde sind. Er zeigt immer zunächst das Potenzial auf. Also diese ungeheure Kraft, wie er im Epheserbrief an verschiedenen Stellen formuliert, diese ungeheure Kraft, die durch den Geist in der Gemeinde wirksam ist. Und von daher platziert er dann seine Aufforderung. Also nicht, dass der Mangel ist die Motivation bei Paulus, sondern das, was die Gemeinde hat und was sie ist. Und auch diese Kraft, die nicht aus den Menschen selber, noch nicht einmal aus einer Organisation kommt. Paulus hat viel organisiert und er hat auch Gemeinden aufgestellt und er hat auch Gemeindestruktur geschaffen. Aber viel mehr ging es ihm darum, zu zeigen, welche geistliche Kraft in einer Gemeinde liegt, dadurch, dass sie Gemeinde Gottes ist. Und von daher erwartet er alle Veränderungen. Deswegen dachte ich, wäre es für euch heute Morgen hilfreich, dass wir einmal schauen, was Gemeinde eigentlich an Potenzial hat und ist. Und dann wollen wir das auch für den Einzelnen nochmal hören am Ende und in einem Bild zusammenfassen. Ich lese diesen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 3 bis 14. Ist ja im Griechischen ein einziger Satz. Also ein Monstrum, kann man sagen. Im Deutschen sind es 250 Worte fast. Mal nachgesehen, bei der Deutschen Presseagentur wird man ab 20 Worten pro Satz auf jeden Fall nicht mehr gedruckt. Neun Worte pro Satz sind so die Maßgabe. Also da hätte Paulus keinen Job bekommen. Ein komplizierter Text. Und ihr werdet merken, wenn ihr ihn gleich hört, wenn ich ihn vorlese, man versteht ihn eigentlich erstmal auch gar nicht. So ein langer Satz, der dann auch noch verschachtelt ist. Aber wir werden sehen, dass dieses Gebilde mit Botschaft ist. Ich lese also ab Vers 3 aus Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, neigen wir uns nochmal zum Gebet. Danke, Herr, jetzt für dein Wort. Es ist ein schwieriger Text und wir möchten dich bitten, Herr, dass das, was du für uns darin hast und für diese Gemeinde, uns jetzt auch wirklich klar vor Augen tritt. Danke, Herr, dass wir jetzt hören können auf dich und wir bitten dich, Herr, dass du uns ein Herz schenkst, das offen ist für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, also ein Satz Monstrum, ein Punkt nach 205 Worten im Griechischen. Man fragt sich, will Paulus überhaupt verstanden werden? Es ist eigentlich wie eine Sinfonie, ist mir aufgefallen. Also wie ein Musikstück, das mit einer ungeheuren Menge an Klängen und an Eindrücken daherkommt. Ganz viele Themen, die Paulus anspricht, an anderen Stellen in seinen Briefen nimmt Paulus sich für diese einzelnen Themen, also die hier anklingen, wir werden sie gleich ganz kurz auch nochmal anschlagen, nimmt er sich ganz viel Raum und Zeit. Aber hier hat man den Eindruck, er schreibt und während er über die Gemeinde nachdenkt, kommt ihm ein Ding nach dem anderen, für das er dankbar ist. Und er setzt es einfach hintereinander, eine ungeheure Fülle, so wie eine Sinfonie. Aber es gibt ein Thema, das immer wieder anklingt, wie bei diesen klassischen Musikstücken auch, wenn man sie aufmerksam hört, wird immer wieder ein kleines Thema wiederholt und am Ende nochmal so richtig ausformuliert. Und das ist hier unsere Erwählung in Christus. Das, was wir in Christus sind. Und das ist etwas, das wir hoffentlich gleich wieder an der Wand sehen. Gibt es Hoffnung? Schön. Das ist, was diesen Text gliedert. Die von euch, die die Bibel auf den Knien haben, die haben jetzt den großen Vorteil. Dieser Text wird immer wieder unterbrochen von diesem kleinen Satz in ihm, in Christus. Also dort kann man immer eine Linie ziehen und Paulus denkt dann einen Moment darüber nach, was wir in Christus alles haben. Und dann kommt der nächste Gedanke, aber wieder in ihm. Das ist eine sehr entscheidende Formulierung. die man bei Paulus sehr häufig findet. Über 80 Mal schreibt er in seinen Briefen, dass irgendetwas, was mit unserem Glauben zu tun hat, in Christus ist. Nicht bei, nicht neben, nicht unter, sondern unser Leben als Christen ist in Christus. Wir sagen vielleicht, wir haben eine Beziehung zu Jesus. Wir formulieren unseren Glauben oft so. Das ist vom Anliegen her, glaube ich, ganz richtig. Aber doch viel weniger als das, was Paulus meint. Du bist, und ich sage es mal ganz persönlich, als Christ in Christus. Ihr seid eine Einheit, eins. Es ist in unserer sehr individuellen Kultur für uns vielleicht schwierig zu akzeptieren, schwierig vorzustellen, dass man mit einer anderen Person eine so unlösbare Einheit ist und dass jeder von uns in der Gemeinde in Christus ist und wir trotzdem ganz verschiedene Personen sind, weil Christus ja so reich ist. Christus ist, und ich möchte es mal so ganz pointiert und fast grammatisch sagen, er ist das Subjekt deines Lebens. Wenn Gott euch als Gemeinde sieht und wenn Gott dich persönlich sieht, sieht er zunächst Christus. Das ist ganz entscheidend, dass wir als Christen ein solches Selbstverständnis haben und auch wir als Gemeinde ein solches Selbstverständnis haben. Christus ist um uns herum. Gott sieht diesen herrlichen Gottessohn, wenn er dich sieht. Alles, was in deinem Leben mit dem Glauben zu tun hat, das ist nur in ihm. Durch ihn, aber vor allen Dingen in dieser ganz engen Verbindung. Schauen wir kurz, was das im Einzelnen ist. Es geht los in Vers 3, dass hier so eine Art Überschrift über dem Text ist. Und ihr müsst das Graue nicht unbedingt lesen können. Mir geht es vielmehr um diese einzelnen Themen, die Paulus jetzt verbindet mit diesem Gedanken in Christus. Du bist ein Gesegneter, Vers 3. In Christus bist du einer, der Segen vom Himmel hat, nicht von dieser Welt. Ist auch schön, Segen in dieser Welt zu haben, aber das ist ein Segen aus einer anderen Welt, der in deinem Leben wirksam ist. Paulus lobt dafür Gott. Gelobt sei Gott. Und in der Ursprache heißt es dort, gesegnet sei Gott. Das ist ein interessanter Gedanke, dass wir Gott segnen könnten. Es kommt aus dem Alten Testament. Segnen und loben sind ein und derselbe Begriff. Wie können wir Gott segnen? Indem wir ihm vorhalten, was er uns Gutes gegeben hat. Wir können Gott ja nichts Gutes geben. Wir können es nur spiegeln. Wir können nur so wie Paulus hier danken dafür, dass wir Gesegnete sind. Gott teilt mit dir und mit dieser Gemeinde seinen Reichtum. Das heißt ja Segen. Also das Erste, du bist in Christus ein Gesegneter. Zweitens, die Verse 4 bis 6, ein Erwählter. Es ist regelmäßig so, wenn man über die Erwählungslehre spricht, hat man hinterher ein Gespräch. Das ist bisher ohne Ausnahme bei allen meinen Predigten. Es ist ein ganz schwieriges Thema natürlich. Wie sind wir denn erwählt? Vor aller Zeit heißt es hier sogar, also bevor ich überhaupt da war. Vor Grundlegung der Welt, sagt Paulus hier, bist du ein Erwählter, bevor es überhaupt irgendetwas gab, das diese Erwählung rechtfertigen könnte, mit der du dich für diese Erwählung würdig erweisen könntest, bevor überhaupt irgendetwas Denkbares da war, hat Gott dich erwählt, euch erwählt als Gemeinde. Das ist ja hier im Plural. Das ist eine schwierige Lehre und Formulierung. Und dann kommen sofort die ganz vielen Fragen, was hat das jetzt zu tun mit meiner Entscheidung und was nicht? Und dann kommt die Leute, die dann Calvin weiter interpretieren und immer alles so weiter. Paulus lässt diese Gedanken hier mal an der Stelle, so wichtig sie sind, und da sind Millionen Seiten geschrieben worden, er lässt sie mal vor, sondern lässt einfach diese Wahrheit gelten. Du bist ein von Gott vor aller Zeit Erwählter. Bevor du überhaupt Gutes oder Schlechtes tun konntest, erwählt trotz deiner Sünde. Erwählt, bevor du glauben konntest. Das ist ein Geheimnis. Vielleicht kann man es gar nicht in einer Lehre formulieren. Man kann nur dankbar dafür sein, dass Gott all das, was in meinem Leben schiefläuft, all das, was an Schuld da ist, mitdenkt. Denn ich bin ja erwählt in Christus, in dem, der einmal dafür sterben wird. Vor aller Zeit, als Plan Gottes. Paul Althaus, dieser etwas umstrittene Theologe aus dem Dritten Reich, der mir erst so ein bisschen sympathisiert hat und deswegen so auch kritische Perspektiven hat, hat aber auch viel Gutes gesagt, dem ich viel gelernt habe. Er sagt, nicht unser Glaube bedingt Gottes Wahl, sondern seine Wahl setzt sich durch, indem sie unseren Glauben wirkt. Nicht unser Glaube bedingt Gottes Wahl, sondern seine Wahl setzt sich durch, indem sie unseren Glauben wirkt. Vor aller Zeit. Darin steckt, finde ich, ein ungeheuer mutmachendes Moment. Christus hat dich ergriffen, euch ergriffen. Ohne Leistung. Einfach aus Liebe, die man nicht erklären kann. Vers 7 bis 10, in Christus bist du ein Erlöster. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, also den Freikauf, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das, was jetzt erwählt ist, das wird jetzt auch erlöst. Und dem Reichtum unserer Verfehlung und Sünde und unserem Falschen steht der Reichtum der Gnade Gottes gegenüber. Freigekauft. Paulus macht das hier im zweiten Kapitel dann. Ihr könnt es zu Hause, wie jede Predigt, nochmal intensiv nacharbeiten. Kapitel 2 macht er deutlich, was für einen Zustand eigentlich der Mensch hat ohne Gott. Wie er verkauft ist, versklavt. Wie groß jetzt dieser Zuspruch hier, dass du freigekauft bist. Nicht mehr unter einem Diktat und einer Macht der Sünde stehst. Es ist reine Gnade, sagt Paulus im zweiten Kapitel weiter. Du bist ein, und jetzt kommt Paulus langsam zum Ende hier, Verse 11 bis 12, in ihm seid ihr zu Erben eingesetzt. Es ist nicht ganz leicht zu übersetzen, was Paulus dort an dieser Stelle meint. Die Ausleger sind sich da auch nicht so sicher. Erbe eingesetzt, das heißt eigentlich, dir ist ein gutes Los gefallen. Man denkt vielleicht an die Landzuteilung und entsprechende Psalmen im Alten Testament. Ich glaube, die Gute-Nachricht-Bibel gibt diese Verse ganz schön wieder, Vers 14. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat uns Gott von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollten wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. In ihm bist du nicht nur erwählt, dann erlöst, sondern jetzt hast du Hoffnung auf ein ewiges Erbe, auf ein Leben im Himmel, auf ein Heil, das nicht mehr enden wird. So macht Paulus hier, finde ich, eine ganze Biografie des Christen deutlich. Erwählt vor aller Zeit, dann zum Glauben gekommen, Glauben geschenkt bekommen, Epheser 2, Vers 8. Erlöst durch das Blut Jesu und dann auch noch eine Hoffnung auf ein Erbe. Das ist mein Lebenslauf. Und den sollen wir jetzt nicht nur einfach glauben, irgendwie uns selber schönreden, einreden, sondern jetzt schließt Paulus ab hier mit dem Heiligen Geist, der uns das auch noch versichert. In ihm seid auch ihr, die ihr das Evangelium gehört habt. Und jetzt erst kommt er zur Bekehrung, als ihr gläubig wurdet. Seht ihr, wie viel Schritte Gott macht? Und selbst diesen letzten Schritt machen wir nicht selbst. Und jetzt bekommen wir den Heiligen Geist, der ein Unterpfand ist, heißt es hier, dieses Erbes. Eine Vorauszahlung, eine Versicherung, ein Siegel. Und der Christ ist, merkt in diesen Sätzen, die Paulus hier sagt, ja, das stimmt, das ist wahr. Das ist wahr. Und freut sich daran. Ich möchte zusammenfassen mit diesem abschließenden Bild hier hinten, das wir auf der nächsten Seite sehen. Du bist in Christus. Ihr als Gemeinde seid in Christus. Und ich habe es mal hier oben mit diesem Männchen, mit dem Heiligenschein, so ein bisschen versucht auszudrücken. Wir sind Heilige. Könnten wir viele Stellen im Neuen Testament aufschlagen, die uns das sagen. Wir sind vor Gott durch Christus, in Christus schon Heilige. Ohne Mangel. Ohne einen Makel. Weil wir durch diesen Christus hier, mit dem wir uns am Kreuz identifiziert haben, wo wir gesagt haben, das muss eigentlich ich sein, sind wir in diesen Stand gekommen. Nicht durch eine eigene Anstrengung, noch nicht mal durch einen selbstmotivierten Entschluss, sondern durch einen, den Gott noch in uns geweckt hat. Und Paulus hört nicht auf, im Epheserbrief das der Gemeinde vorzustellen. Das ist eure Ausgangslage. Das seid ihr. Nicht, das müsst ihr werden, das seid ihr. Weil es durch Christus ist und nicht durch euch. Aber jetzt merken wir alle eine Spannung, die ihr alle noch im Blick habt, die hier unten war. Dieses Leben auf dieser Seite des Himmels. Und wo wir immer wieder leiden unter dieser Differenz, was wir fühlen und was wir an uns sehen, was wir auf dieser Seite des Himmels sind. Wir merken diese Differenz zu dem, was Paulus uns hier zuspricht, Heilige zu sein. Und ich glaube, manche von euch hat dieselbe Erfahrung gemacht wie Luther an dieser Stelle, dass er in seiner Mönchszelle an der Wand hochging, weil er merkte, das bin ich eigentlich gar nicht. Es ist ganz entscheidend, was Paulus dann antwortet und was für mich heute Morgen für euch eine Botschaft ist, auch in euren Prozessen, wo ihr fragt, wie verhält es sich denn mit dem, was ich in unserer Gemeinde sehe, was ich selber an mir sehe, was ich selbst spüre und dem, was wir als Gemeinde eigentlich sind. Paulus sagt, jetzt muss der Geist bei euch wirksam werden, dass ihr zu dem werdet, was ihr eigentlich schon seid. Das ist die Heiligung, die wir als Christen durchleben in unserem Leben, dass das, was wir in Christus vor Gott schon sind, sich nun auch durch den Heiligen Geist umsetzt in unserem Leben, Schritt für Schritt. Es ist also eine Motivation nicht vom Mangel her, nicht von dem, dass ich an mir immer wieder sehe, wie sündig ich bin und jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich irgendwie und irgendwann mal da oben ankomme, sondern Paulus sagt, da seid ihr. Das ist eure eigentliche Existenz, die ihr nach Römer 6 bei eurer Taufe bekommen habt, bei eurer Bekehrung, die ja in der Bibel immer zusammen ist. Hat eine zweifache Auswirkung für uns als Gemeinde. Das erste ist, dass wir verstehen, alles, was wir in der Gemeinde tun, vom Krabbelkreis bis zum Hauskreis, über alle Zwischenstufen, durch die man ja gereicht wird in einem Gemeindeleben, alles hat nur ein Ziel. Dass diese Kraft, die von dort ausgeht, in meinem Leben wirksam wird. Darum betet Paulus, ihr schaut's ja nach, ab Vers 15 für die Gemeinde. Dass ein Mensch das vollzieht, das zu werden, was er schon ist, das geht nur über Gebet. Natürlich müssen wir hier Predigten haben und natürlich müssen wir auch Kinderstunde machen und Jungscha und Jugend. Das ist aber nur ein Hintergrund, das liefert nur Material für das, was dann im Gebet mit den Einzelnen passieren muss in der Gemeinde. Paulus sagt, ich bete darum, ab Vers 15. Vielleicht schauen wir es beim nächsten Mal an, wenn ich bei euch bin. Das ist die große Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Ich kann euch sagen, Edgar hat immer für euch gebetet. Wir haben ja eine Gebetszweierschaft und es war oft Thema bei ihm. Darauf müssen wir uns als Gemeinde ganz neu besinnen, dass das unsere eigentliche Aufgabe ist. Und alles andere, sei es der Prediger, sei es die Struktur, sei es ein Gemeindeprogramm, sei es der Ablauf des Gottesdienstes, das ist nur Hintergrund für diesen Prozess. Dass Menschen durch den Geist das werden, was sie in Christus eigentlich schon sind. Und die zweite Auswirkung, damit komme ich zum Ende, ist eine ganz seelsorgerliche. Die hat Luther schön zum Ausdruck gebracht. Ich finde, er geht fast ein bisschen weit. Aber manchmal muss man auch ein bisschen zu weit gehen, um zu zeigen, worauf es ankommt. Er sagt, wenn du darunter leidest, dass du da links unten bist, und wenn du jetzt schon weißt, dass du morgen wieder sündigen wirst, und ich weiß es auf jeden Fall, dann sündige, kennt ihr es, tapfer. Damit will er nicht sagen, weil hier oben das ja gilt, könnt ihr leben, wie ihr wollt. Aber er sagt, wenn du leidest unter deiner Schuld, dann glaube umso tapferer, dass du durch Christus vor Gott heilig bist. Das ist Evangelium. Ich finde, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns alle als Gemeinde, diese seelsorgerliche Dimension zu vermitteln, aber auch darum zu ringen, zu beten. Und da ist jeder Leiter ein Beter, dass diese Wahrheit auch in jedem Einzelnen in der Gemeinde zur Auswirkung kommt. Amen.